Hallo und herzlich willkommen zum Favorite Worst Podcast. Mein Name ist Jan und an meiner Seite ist...
Erik, hi.
Hi Erik, alles gut bei dir?
Jo, alles gut.
Sehr schön, bei mir auch, aber die Boulevardpresse, die bringt News, die sind gar nicht gut.
Oh nein.
Denn Cardi B hat sich getrennt.
Oh nein.
Und das nach Kind. Ja, sie hat kürzlich ein Kind bekommen und vor einem Jahr erst ihren Offset geheiratet.
Mhm.
Aber... das ist leider vorbei, zumindest sagt sie das selber und hat dann natürlich auch einen Instagram-Stream zugemacht. Da reden wir gleich drüber, wir reden über die 1Live-Krone, der vielleicht wichtigste Musikpreis in Deutschland, kann man das so sagen, nach dem Echo, der ist ja weg,
ja.
Wahrscheinlich. Wir reden über neue Alben von Annemai Kantereit, von XXXTentacion. Wir reden über einen Künstler, den wir jetzt feiern und früher nicht, der aber schon immer groß war, sag ich mal. Dazu gleich mehr. Über Konzerte von Denzel Curry und von
VSK, dem verbalen Style-Kollektiv, den lyrischen Fresh-Dachsen und
lyrisch so weiter. Lyrisch wird's auch beim neuen Mauli-Video und Song. Und dann gibt's Hausaufgaben, dazu kommen wir aber ganz, ganz spät. Und jetzt geht's erstmal los. Favorite Word Podcast. So, Erik, fangen wir an, ne? Cardi B will sich trennen von Offset. Das ist lyrisch ein Riesenproblem für sie, denn sie turnt sehr oft Offset on in ihren Texten, aber jetzt muss sie ihn off-turn. Schade, schade. Kind bekommen, vor einem Jahr geheiratet, auch noch, glaube ich, öffentlich auf der Bühne den Antrag bekommen. Ja, das ist natürlich irgendwie ja ärgerlich, mit dem Kind zumindest, ne?
Mhm.
Aber man munkelt, Offset ist ein schlimmer Fuchs, ist wohl öfter mal fremdgegangen, ist aber nicht hundertprozentig bestätigt. Also der ist auf jeden Fall mal fremdgegangen, aber ob das jetzt der Auslöser in dem Fall war, weiß man nicht. Tja, irgendwie tragisch,
ja.
Irgendwie auch nicht.
Ja, ich habe auch schon böse Zungen bzw. böse Finger auf Twitter vernommen, die so ein bisschen in der Verschwörungsecke unterwegs waren und... Ein Promostunt riechen, der...
Ja, den habe ich auch schon gelesen und gehört. Aber wäre das nicht ein bisschen too much? Brauchen die noch einen Promostunt, Cardi B und Offset?
Ich weiß nicht. Es ist konsequent. So, heiraten für Promo, Kind für Promo, Trennung für Promo. Ich weiß nicht.
Ich weiß nicht, ob das Kind für Promo war. Ich glaube, das war eher etwas ungewollt.
Wow, okay.
Aber gut. Ich weiß schon, oder? War das nicht so damals,
Dr.
dass
Phil
das auch ein bisschen Auslöser war? Okay, das ist jetzt wieder ganz, ganz gefährliches Halbwissen eigentlich. Vielleicht war es auch doch gefolgt. Naja, jetzt ist es natürlich ein bisschen, tut mir auch für die Familie leid, sagen wir mal so. Aber ich hoffe, das ist kein Promostunt, das wäre nämlich, nee, das kann ich mir aber nicht vorstellen.
Nein.
Glaube ich nicht. Haben die beide nicht nötig. Die Trennung ist auch noch nicht durch, aber man kann jetzt ganz viele Live-Videos von Cardi B sehen, wie sie in ihre Texte eine Trennung einbaut. Das ist so ungefähr das, was einem jetzt in den nächsten Wochen wahrscheinlich noch weiter erwarten wird. Vielleicht noch der ein oder andere Instagram-Stream.
Ja.
Und sie hat auch über Instagram gesagt, so, ja, wir verstehen uns noch gut und sowas halt, aber die Liebe ist erloschen. Tja, so ist das. Aber die Queen des Rap, Cardi B, die ist auch eine gleichzeitige Überleitung für die 1Live-Krone, ne? Queen Krone.
Ah.
Das ist nämlich das ein unglaublich tolles, es ist ein Fernsehformat tatsächlich auch, nicht nur im Radio. Und 1Live, für Leute, die es nicht kennen, WDR-Sender in NRW für Musik. Und der 1Live-Krone ist, glaube ich, deshalb vor allem bei Künstlern beliebt, weil die Party danach sehr gut ist. Das hört man immer mal wieder. Gewonnen haben Leute, die mich ein bisschen überrascht haben. Deshalb wollen wir doch mal drüber reden. Wenn du jetzt an den besten Künstler 2018 denken würdest, wer würde dir so einfallen? Also ich sag mal deutscher Raum.
Mhm. Okay.
Hast du da irgendwie einen mal aus dem Stegreif? Bester Künstler, also ein bisschen so gehobene Musik, Kunst, ne? Ist ja ein
okay,
Schaffen, Kunst schaffen.
Ich sehe eine Brille.
Ja.
Ich sehe eine Kopfbedeckung. Ich kann es noch nicht genau sagen.
Steht da was ab oder ist das eher so eine Mütze?
Es steht permanent ab, glaube ich.
Permanent, ja.
Es ist so schräg nach oben gerichtet, sagen wir so ein 45-Grad-Winkel ist da.
Ja.
Geht das nicht?
Ich glaube, das ist eher so ein, ja, ich glaube schon. Ist das eher so ein positiver Mensch oder eher ein negativer Mensch? Wird er jetzt eher sagen, alles wird scheiße oder es wird gut sowieso?
Ich glaube, es wird sowieso gut, sowieso. Und
ja, richtig. Soll ich, man kann es kaum noch erraten.
Ich weiß
und
nicht.
Und erwarten.
Wer ist es denn?
Mark Forster.
Ah, ja, genau.
Ist ja klar. Bester deutscher Künstler, Mark Forster. Oder bester Künstler. Ich weiß nicht, ob international oder nicht. Ja, hat mich ein bisschen überrascht. Also was Mark Forster jetzt mit Kunst zu tun hat, weiß ich nicht. War für mich jetzt immer, also ich meine, netter Typ bestimmt, ne? Dies, das, aber für mich jetzt eher nicht der Mensch, der künstlerisch wertvolle Musik macht. Aber da habe ich mich wohl geirrt. Das Schöne ist ja beim 1Live-Preis, dass das ein Zuschauerpreis ist. Hm. Ich meine, die werden zwar 5 Leute nominiert, aber dann kann der Zuschauer voten. Und wenn die Mehrheit das so denkt, dann müssen wir das wohl so hinnehmen. Aber da gibt's auf jeden Fall auch was, was dich freut, der beste Hip-Hop-Act.
Okay.
Casper und Materia. Ich weiß gar nicht, also das
oh Mann, ich wollte ja wieder so ein blödes Ratespiel spielen.
Beim nächsten Mal, okay?
Okay,
okay. Gut. Was sagst du denn dazu? Du bist doch durchaus Fan, oder?
Ich bin durchaus Fan. Ich bin auch Fan des Albums, muss ich sagen. Ist natürlich ein bisschen unfair, weil es zwei sind, die ihre Voting-Armeen vereinen können gegen den armen, hilflosen Kontra K, der sich, der kann sich nicht wehren, glaube ich. Also ich weiß nicht, ob der, ist der körperlich irgendwie, ist der, weiß nicht, macht der so Sport und sowas? Ich habe da, ich kenne mich da nicht so aus mit dem, aber könnte sein.
Aber ich glaube, der ist sehr gut live. Aber dazu komme ich später.
Oh, okay, krass. Freut mich sehr. Finde ich so von der Auswahl auch das, was mir so musikalisch am meisten zusagt. Haben im Vorfeld ein bisschen auf Understatement gemacht. So, ja, wir sind ja nicht mehr bei den jungen Leuten die Nummer eins, aber finde ich, ehrlich gesagt, verdient, die Kategorie.
Ja, ich habe mich gewundert, dass Trentmann gar nicht nominiert ist.
Ja.
Ehrlich gesagt, bei Hip-Hop dachte ich schon, dass der Hip-Hop macht. Rin war auch nominiert, aber ich glaube, das Album war zwar gut, aber nicht so der Erfolg wie früher. Also so der 1Live-Hörer, der kennt noch die Hits vom Album davor und nicht die Hits, die jetzt auf dem Album waren.
Hm.
Was mich total gewundert hat, Loredana
war
nominiert. So, die hat wie viele Lieder? 3, 4?
Ja.
Also, ja, gewagt. So gerade im Bereich Rap, Hip-Hop ist ja jetzt nicht so, dass da jetzt gerade wenig Künstler unterwegs sind. Aber gut. Beste Künstlerin. So, bitte.
Ich sehe ein Hip-Hop-Duo, aber nur eine Person. Oh Gott.
Ja?
Ja, es wird immer schlechter. Ich würde sagen, 4 Buchstaben.
Ja.
Ach so, Lea wird mit 3 geschrieben, ne? Die hat nicht gewonnen.
Nee. Nee,
dann muss es Nura sein.
Nura, ja, richtig. Geil. Ich habe eine Frage zu Nura. Hat die ein Album?
Nee, die hat diesen Sommer viele Singles gemacht und viele Parts überall, die auch jetzt nicht so schlecht waren, muss ich sagen. Also bin von manchen Songs mehr Fan, von manchen weniger. Aber nee, Album kommt, glaube ich, erst nächstes Jahr, wenn da überhaupt was kommt.
Ja, so schnell wird man beste Künstlerin, nicht schlecht.
Ja, aber jetzt bei der Konkurrenz.
Ja, okay, ja. Ja, wer war das denn, diese Lea?
Lea,
die Blonde?
Stefanie Heinzmann.
Ah ja, stimmt, Stefanie Heinzmann, die gibt's auch noch.
Macht die noch was? Okay.
Ja, die ist jetzt blond.
Ah, okay. Ja. Ja, habe ich nicht mitbekommen, sorry.
Ich hab ein Video gesehen.
Ach so. Bei
Instagram Krone. Da gab's so einen kurzen Ausschnitt aus ihrem Video, so im Zirkus, sie ist blond.
Mhm. Ich dachte, du hast den Head and Shoulders Newsletter abonniert, der immer so den neuesten Promi-News.
Schön wär's.
Ja, also ich gebe dir auf jeden Fall recht, die Nominierungen sind irgendwie komisch, auch so die Einkategorisierung irgendwie. Also auch das Trettmann war halt beim besten Album dabei wiederum, aber nicht bei bester Hip-Hop-Act. Und da, also irgendwie strange, aber...
Wer hat denn den besten Newcomer gewonnen? Soll ich mal einen Tipp geben?
Ja.
Ich sehe ein großes Land. Ich sehe eine Schaufel.
Russland.
Ich sehe einen Bagger. Ich sehe es auf YouTube.
Oh. So. Ja, das ist doch der Finn Kliman.
Oh, richtig.
Geil.
Das Klimansland, Finn Kliman. Habe ich nicht gehört, das Album. Aber Finn Kliman, netter Typ.
Ja, ich habe es vor kurzem gehört und ich find's auch nicht verkehrt, muss ich sagen. Also Teilweise ist es mir ein bisschen zu kitschig, aber es ist schon gut produziert, ist gut gemacht, so smarte Wortspiele drin hier und da und halt, wie du sagst, sehr sympathischer Typ, also dem gönnt man das auf jeden Fall.
Ja, ich glaube auch. Ich möchte noch kurz erwähnen, dass Leoniden nominiert waren, die ich im Zuge meiner Hurricane-Festival-Ticket-Buchung mir angehört habe, weil die da auftreten. Und die kann ich auch sehr empfehlen. Die sind, ja, schön. Gute Band. Ich wusste gar nicht, dass die jetzt so als Newcomer gelten, weil es klang in gewissen WhatsApp-Gruppen so, als ob die schon länger unterwegs wären. Aber wahrscheinlich jetzt erst ein bisschen größer geworden. Deshalb auch nominiert, leider nicht gewonnen. Aber für den Kliman gönnt man es auf jeden Fall. So, und jetzt kommen wir vielleicht zu einer der wichtigsten Kategorien. Bestes Single.
Ja. So, Cardi B.
Ja, fast. Ich sag mal so, das Jahr hatte ein Event, was für Deutschland jetzt nicht so gut ausging.
Die Wahl in Bayern.
Auch?
Okay.
Bayern hatte Mitschuld.
Oh, Fußball.
Ja.
Internationaler
gedacht als München.
Ach, die es war ja WM.
Es war WM.
Ah, fuck.
Und was lief bei WM rauf und runter?
Ach, die Single von Clueso und den Fantastischen Vier.
Und den Fantas, yes. Da ist Hip-Hop mit Deutsch-Pop gemischt. Zusammen. Wahnsinn, oder? Toller Song. Ist mir auch, also das war tatsächlich ein Ohrwurm, muss ich schon sagen.
Ich muss auch sagen, ich finde den nicht so kacke, ehrlich gesagt. Also nee,
ich mag ja auch Clueso. Muss man ja, kann ich mich mal outen, ich mag Clueso.
Der wurde auch produziert, wenn ich mich recht erinnere, von den Hitnappers, die das letzte Curse-Album mitproduziert haben und auch aus dem Hip-Hop-Bereich kommen. Und der hat so einen geilen C-Part, der ziemlich cool produziert ist, muss ich sagen. Deswegen ist schon okay.
Ja, ich muss, also wenn man sich trotz WM mit dem WM-Song dann noch das ganze Jahr über für die beste Single qualifiziert, das muss schon was heißen, finde ich. Oder? Kann man so sagen.
Ja, unterschreibe ich, ja.
Ja, ja, und das waren so die Nominierten, die ich mir aufgeschrieben habe, die aufgefallen sind. Und ich sag mal so, viel mehr müssen wir über die Anzeigenkrone auch nicht reden, weil bis auf die Aftershow-Party, auf die wir noch nicht eingeladen wurden, ist da nicht mehr so viel zu holen. Aber wer saß im Publikum und wer hat ein neues Album rausgebracht? Hast du da vielleicht auch eine Idee?
Ich vermute mal ganz stark an Mike Kantereit, kann das sein?
Ja, das hast du sehr gut herausgefunden. Denn wir haben bei den zwei Alben dieses Mal nur eine Möglichkeit, dass eine Band von den beiden im Publikum sitzt. Annemai Kantereit mit dem Album Schlagschatten. Deutsches Album. Das erste deutsche Album, das wir reviewen, oder?
Ja, ich erinnere mich dunkel zurück an die ganzen vorangegangenen Folgen. Ich glaube, es ist die erste deutsche Band, ja.
Sehr schön. Und kein Rap. Also, Annemai Kantereit. Das erste Lied, das dürfte vielleicht sogar der eine oder andere kennen. Marie. Ich finde, Annemai Kantereit, erstmal so ein bisschen allgemeiner, zeichnet sich durch die Stimme des Sängers offensichtlich aus, weil die so prägnant und markant ist, dass die definitiv hängen bleibt. Musikalisch ist es immer, ich sag mal, solide, aber halt dann doch die Stimme und das, was er damit macht, ist dann immer die Besonderheit. Und bei Marie wird das auch wieder deutlich. Und die schaffen es auch, so Sätze wie "Die Vögel scheißen vom Himmel" nicht cringy rüberkommen zu lassen, ja, meiner Meinung nach. Und das ist was nicht viele Bands können. Und deshalb finde ich, sollten wir da, also ich umgehe oft solche Alben in die Musikrichtung, aber da finde ich, also habe ich mir vorgenommen reinzuhören und ich muss sagen, ich bin begeistert.
Ja, also ich bin auch.
Zu Großteilen.
Okay. Aber ja. Lass uns nicht direkt zum Negativen kommen. Genau. Du hast es sehr perfekt gesagt, das dachte ich mir auch bei diesem, quasi dem ersten Satz auf dem Album, dass es nicht viele deutschsprachige Künstler hinbekommen würden, das irgendwie cool klingen zu lassen oder emotional aufgeladen, ohne überladen zu sein. Geht das zu weit oder?
Nö, das ist richtig.
Ja, und
also sehe ich zumindest genauso.
Und ich muss auch sagen, ich hatte noch nicht so viele Berührungspunkte mit der Band und habe das immer so ein bisschen so in die Kitsch-Ecke getan, ehrlich gesagt. Aber bin auch sehr angetan vom Album. Also, mir gefallen echt fast alle Songs. Und Marie ist auf jeden Fall eins der Highlights, so direkt zu Beginn. Ist eigentlich so der perfekte Opener irgendwie. Weil es gemeinsam mit dem zweiten Song, Nur wegen dir, es fühlt sich nach einem sehr erleichternden Start an, weil halt viel Ballast abgeladen wird und viel. Auf dem zweiten Song singt er, er hat sich nicht getraut, über seine Träume zu singen bis zu diesem Zeitpunkt, und generell habe ich das Gefühl, dass viele Themen endlich rausgelassen werden, die irgendwie, die er länger nicht in Worte fassen konnte. Und wie auch auf Marie gesagt wird, ich finde nie die richtigen Worte und wenn, weiß ich nicht woher. Und das sind alles sehr geile Zitate und man hat irgendwie das Gefühl, so endlich kommt viel raus, was vorher irgendwie nicht in Worte gefasst werden konnte. Und das gibt dem Album echt ziemlich guten Flow auch.
Ja, das sehe ich genauso. Wird auch noch später im Album bei meinem Favorite Track auch nochmal deutlich, dass, also ich sag mal so, man muss das schon irgendwie nachvollziehen können, was der singt, um es wirklich da mitzugehen. Ich glaube, wenn du gar nichts mit den Themen, die er da bespricht oder besingt, connecten kannst, dann ist es schwer, das gut zu finden, weil es musikalisch jetzt nicht so auffällig ist, bis auf die Stimme. Mhm. Aber wenn du connecten kannst mit dem, was er da sagt in den Tracks, dann reißt das einen wirklich mit. Bei Marie hat das was. Also das finde ich wirklich ein sehr, sehr gutes Lied, von vorne bis hinten. Nur wegen dir hat mich nicht ganz so gecatcht, muss ich sagen. Dafür aber In meinem Bett. Wobei ich da dachte, okay, das könnte sehr, sehr schnell, sehr unfreiwillig kitschig werden. Ja. Aber trotz des Themas, so ich sag mal Liebe, kann man es so allgemein sagen, auch durch den Beat, der so ein bisschen groovy ist, so da kann man so locker eigentlich, dafür, dass es dann doch so ein emotionales Lied ist, das mischt sich ganz gut zusammen und deshalb finde ich In meinem Bett auch sehr gut.
Ich auch, und ich muss sagen, was am meisten für mich rausgestochen hat auf dem Song, ist, dass er halt auch so in seine höheren Register, stimmlichen Register greift in der Hook und
ja, das finde ich auch gut. Ich finde allgemein, wenn die so Themen wie Liebe oder Verlust sowas behandeln, das ist immer ganz catchy. Was ich allerdings nicht sonderlich catchy finde, sind dann die zwei Lieder danach. Dieser Party-Song, dass er nicht feiern geht, und Freitag, die finde ich beide mittelmäßig bis komplett unnötig.
Ja.
Also ich habe zwar auch manchmal das, also keine Lust zu feiern, aber ich finde trotzdem nicht, dass dieser Song das irgendwie auffängt, wie es ist. Also, nee. Was ich aber dann noch komischer finde, ist, dass es dann zu einem politischen Track kommt. Also Weiße Wand.
Mhm.
Was ich da allerdings spannend finde, das ist ja, also er schildert da eine Situation, aber er gibt da ja, wie er auch im Track selber sagt, keine Lösung.
Mhm.
Also er schildert einfach nur, wie es sich anfühlt für ihn, wie es ist halt, ne, in einem Land, das relativ reich ist, wo er dann trotzdem schwarz fährt und Leute aber nicht frei aus dem Ausland hier reinreisen können teilweise. Sowas schildert er ja, aber sagt ja auch selber, er findet die Situation, zumindest kommt so rüber, nicht, also er findet die Situation relativ scheiße,
ja,
aber hat auch nicht die Ansätze und die Ideen, da was dran zu ändern. Was ich tatsächlich relativ spannend finde als Ansatz, weil sonst oft politische Tracks direkt mit, ja, wir müssen das totschlagen und das System ist schuld und ne, so sind ja die meisten politischen Tracks aufgebaut. Und der schildert einfach nur. Fand ich dadurch ganz gut.
Ja, ich will nicht, dass das Wort für Hardcore-Fans meine Catchphrase wird, aber ich fand den Song sehr ehrlich, weil er, ja, genau wie du sagst, also entweder gibt's halt so politische Songs, die so rumdümpeln oder halt sehr parolenhaft sind, so, und in dem und auch im nächsten Song, das schließt, finde ich, auch immer thematisch ganz gut an, ist es halt so eine eigentlich sehr geile Bestandsaufnahme unserer Generation, halt so ein bisschen das Gefühl der Hilflosigkeit, aber das trotzdem sich irgendwie damit unwohl fühlens, aber...
Ja, ich finde ganz gut, dass er da so eine privilegierte Sicht hat, quasi, also er selber merkt, dass er privilegiert ist, weil er da halt geboren wurde, was ja dann auch da geschildert wird. Und genau das auch so ein bisschen der Grund ist, weil er muss ja nichts ändern für sich. Also er würde zwar gerne, dass es anders ist, aber es ist ja, er leidet ja nicht drunter.
Ja.
Er sieht nur, wie von außerhalb Menschen darunter leiden quasi. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute, also das passt ganz gut zum Text und zu der Art und Weise, wie er damit umgeht, dass er merkt so, ja, irgendwie läuft's nicht so ganz, aber eigentlich für mich schon. Und deshalb würde ich zwar gerne was ändern, ich weiß aber nicht wie und was. Und es kann halt so weiterlaufen für ihn selber.
Ja.
Kommen wir mal zum nächsten Track und zu meinem Favoriten auf dem Album. Hinter klugen Sätzen.
Ja.
ja, auf jeden Fall bester Song, meiner Meinung nach, weil ich da inhaltlich abgeholt wurde.
Ja.
Finde ich. Also ich glaube auch, das ist tatsächlich wieder so ein Text, wo jeder so für sich denkt, boah, das spricht mir aus der Seele, ja, oder viele zumindest.
Ja.
Und im Endeffekt alle ungefähr gleich ticken.
Ja.
Aber trotzdem musste ich sagen, hat er mich von Anfang an sehr gecatcht.
Also auf jeden Fall. Ich liebe auch da sehr dieses sehr minimalistische Instrumental so. Ich finde allgemein ist das Album sehr organisch, es fühlt sich sehr organisch an, so auf durch die Art und Weise, wie es aufgenommen wurde, so. Auf einem Song sind, glaube ich, sogar Live-Aufnahmen verwendet worden und hier hört man auch so ein bisschen das Piano knarzen, so an der einen oder anderen Stelle, ja, was ich einen sehr nicen Touch fand.
Nach Hinter klugen Sätzen kommt ja das Lied sieben Jahre. Da geht's, denke ich mal, um die Mutter. Ich war mir erst nicht sicher, ob es um eine Trennung geht oder um die Mutter, aber ich glaube, also ich habe im ersten Song sagt er ja auch, dass die Mutter schon seit Jahren verstorben ist. Irgendwie sowas in die Richtung. Und er dann in die Heimat zurückfährt und da dann halt trotzdem noch, also ich glaube, er singt über seinen Vater, der noch über die Mutter redet, den er in der Heimat besucht. Oder habe ich das falsch verstanden? Weil ich war mir erst wirklich nicht sicher, ob das so auch so ein Trennungsding ist. Ne? Kann ja auch so eine Trennungsgeschichte sein.
Ja.
Weil jetzt nicht wirklich inhaltlich irgendwie Geschichten erzählt werden, die jetzt, wo man jetzt drauf schließen kann, ob es jetzt da um eine Ehe ging oder was auch immer. Aber ich glaube, das ist Mutter, die verstorben ist und Vater, der immer noch über sie redet oder Verwandter, wer auch immer. Und wie halt damit umgegangen wird.
Hm.
Fand ich auch ein ganz schöner Song. Was dann aber ganz komisch ist, ist Jenny Jenny.
Ja.
Also wirklich komplett unnötig.
Es tut mir auch leid, aber wir sehen das echt sehr ähnlich. Ich finde, der, weiß nicht, der sticht so ein bisschen raus wie so ein, weiß nicht, so ein komischer Storyteller, der so einfach so aus einer Sicht von,
wie so, ja, ja,
von der Flugbegleiterin. Also man kann das bestimmt auch irgendwie in dieses Gesamtbild des Albums irgendwie rein interpretieren, dass das irgendwie reinpasst, aber für mich hat er auch leider irgendwie sehr negativ rausgestochen, weil der irgendwie, weiß nicht, passt nicht so,
also
in diese...
Er ist von vorne bis hinten unnötig, die Story ist auch nicht spannend, so, ja, okay, sie reist halt immer und deshalb weiß sie nie so, wo ihr Ding so ist, irgendwie ihre Heimat. Die einzige Verbindung,
genau,
die ich da gezogen habe, ist dieses Heimatthema.
Genau, das...
Was ja doch relativ oft vorkommt.
Das war für...
Aber das ist sehr komisch behandelt. So, jetzt habe ich dreimal reingeredet.
Ja, oder ich dreimal reingeredet, je nachdem, wie man es sehen will. Nee, also er endet ja auch ein bisschen der Song auf der Note, sie kommt nach Hause und weiß nicht woher. Und der nächste Song beginnt ja dann mit dem nach Hause kommen und die Veränderung sehen und das, was gleich geblieben ist. Und über die Nummer könnte man die so ein bisschen connecten. Also ich glaube auch, dass sich auf jeden Fall bei der Tracklist Mühe gegeben wurde, an der Anordnung so, aber nichtsdestotrotz wirkt er halt in seinem Ton irgendwie deplatziert so ein bisschen, weil der nicht so zwischen diese zwei sehr deepen Songs irgendwie nicht so dazwischen passt.
Ja, also fand ich auch sehr komisch und sehr störend. Also ich sehe zwar auch die Brücke, die da, ja, probiert wird zu schlagen, aber nee, war echt unnötig. Alle Fragen, auch wieder Heimatthema.
Mhm.
Der Bass hat mich ein bisschen an Arctic Monkeys, also das neue Album, erinnert. Fand ich dann aber bei dem Song ganz gut, bei Arctic Monkeys nicht. Also ja, ein schöner Song einfach, oder? Wieder, die Thematik hatten wir ja schon so ein bisschen,
ja,
Heimat. Ich würde sagen, dann gehen wir direkt zum nächsten. Du bist anders. Da sind wir wieder im Bereich Beziehung. Und zwar das Dilemma, dass sich jemand verändert, man das wahrnimmt, nachfragt, aber nicht wirklich gesagt bekommt, was das Problem ist, beziehungsweise wenn dann was gesagt wird, man nicht dran glaubt, dass das ist, was der Auslöser ist, beziehungsweise nicht weiß, was man dann damit anfangen soll, einfach nochmal nachfragt.
Ja.
Fand ich ganz, ganz spannender Track, weil ich glaube, das hatte mehr oder weniger schon jeder mal. Jetzt kommen wir wieder zu einem Track, den ich eher unnötig finde. Schon krass. Ja, ich sag mal so, dass dadurch, dass das Album so eine gewisse Länge hat, fragt man sich ja schon, was kann man streichen, und da würde ich schon krass und Jenny Jenny sofort raushauen.
Ja.
Was ich nicht raushauen würde, wäre vielleicht. So. Und zwar, meine These, es geht da um eine F+.
Mhm.
Kann das? Würdest
kann
du
das?
Jetzt, kann das sein? Ja, schon, oder?
Ja.
Weil ich, also er ist ja so, er sagt ja so, er kann sich jetzt da nicht festlegen am Anfang und gerade das, dass die das so, dass sie gar nicht so die Ansprüche stellt, findet er gut.
Das, ne, habe ich wieder so ganz anders verstanden, ich weiß nicht.
Echt?
Also ich habe die Connection gesehen, weil er bei dem schon krass gibt's ja die Zeile, dass Ja sagen immer leicht ist und Nein sagen immer schwer, was natürlich in dem Fall um auf Drogen gemünzt ist und auf diesen Gruppenzwang und ja, ich gehe raus mit meinen Jungs heute. und den Song eröffnet er, oder in einer der ersten Zeilen heißt es, bei dir fällt's mir leicht, Nein zu sagen, was ich als direkten Bezug auf jeden Fall darauf gesehen habe. Und halt eher als komplette, also klar, dieses Unsichere, dieses titelgebende vielleicht, dass es komplett auf die Zukunft gemünzt ist und auf die, ob man eine gemeinsame Zukunft hat und ob das immer so weitergeht. Aber den kompletten restlichen Song habe ich eigentlich als ziemliche Hymne auf den Partner verstanden, so, weil mit ihm und oder ihr das Nein sagen leicht fällt und diese ganzen anderen, also der hat mir sehr gut gefallen, weil er sehr detaillierte Beschreibungen liefert und halt nicht so ein oberflächlicher Love-Song ist, aber kommen wir wieder zu deiner Interpretation. Ich finde das sehr spannend.
Ja, kommen wir direkt mal zu dem vielleicht und zu dem Nein sagen.
Ja.
Bei mir war das Nein sagen so nach dem Motto, ich hatte da keine Verpflichtung. So, ich kann ihr, also ich, ne, so Beziehung ist ja dann auch ein gewisses Verpflichtungsding und dann musst du ja irgendwas auch machen mit der Person, aber bei ihr kann er, wenn er keinen Bock hat zum Beispiel, was natürlich hat er oft Bock auf sie, so wirkt es ja in dem Track, aber dieses ohne Verpflichtung kam mir da so rüber, da so nach dem Motto, ja, also ich kann halt Nein sagen, wenn ich will.
Ja.
Da würde sie jetzt nicht meckern, weil wir haben jetzt nichts Festes, so wir sind halt in was Offenem oder in der F+, wie auch immer. Dann dieses vielleicht, halt zwischen Ja und Nein, dachte ich, so, also er sagt, es ist ja ständig so, ja, ich könnte mir da vielleicht was vorstellen und es ist halt echt super so, wie es gerade ist in ihrem Moment.
Ja.
Und er möchte ja, dass es immer so bleibt und ich glaube, damit meint er, dass es immer in diesem lockeren Zwischending bleibt.
Mhm.
Und dass das genau das Dilemma ist. Dass du halt, also sie fragt ja offensichtlich, ob er will.
Ja.
Und er sagt ja dann, ich bin noch nicht bereit dafür. Das sagt er ja auch so in dem Track.
Ja.
Mehr oder weniger. Und er wünscht sich jetzt, dass es so bleibt, wie es gerade ist, halt in diesem offenen Ding, weil das so sehr schön ist und ne, er ist ja auf jeden Fall auch verbunden mit ihr und so weiter, kann sich aber offensichtlich nicht festlegen und ist deshalb in diesem vielleicht gefangen und hofft deshalb halt, dass es so bleibt, wie es ist, weil es so ist, wie es ihm Spaß macht und er Angst hat, dass wenn es sich verändert, also ernst wird, dass es dann nicht mehr so ist. Das war meine Interpretation.
Also ich finde es so lustig, dass wir, glaube ich, komplett, also nicht komplett anders, aber andere Bilder von Heading Mai haben nach diesem Album, weil wir die Songs komplett anders interpretieren. Also ich sehe da drin echt so die Anfangsphase von einer Beziehung. So, weil, wenn es eine Freundschaft plus wäre, warum...
Wegen dem Nein sagen.
Ja, aber warum reden die dann morgen beim Duschen schon drüber, was die heute Abend machen? Also dann... Also ich habe eher dieses,
das ist ein Punkt, ja.
Ich habe eher dieses, du gibst mir Zeit so verstanden, dass man gerade in dieser Phase ist, wo man halt sehr verliebt ist und halt eher die Frage ist, ist das eine längerfristige Sache und nicht diese, dass sie sich auf was anderes geeinigt haben und dann er hofft, dass es für immer in diesem Zwischenzustand bleibt, was auch sein kann, aber ich habe das halt nicht so gelesen. Aber geil.
Ja, spannend. Ja, da kann ja mal, falls jemand das gehört hat, mal seine Interpretation liefern.
Oh Gott.
Weil das finde ich tatsächlich... Doch, das glaube ich relativ, also ich meine, das kann man ja interpretieren, wie man will,
ja.
Sagen wir so. Also ich glaube, es geht in beide Richtungen, wir haben da beide vielleicht nicht ganz unrecht. Ja, dann vielleicht zum letzten Track, Schlagschatten, hatten wir eben angesprochen, fand ich ein ganz guter Track, aber da haben mich andere mehr beschäftigt.
Ja, also ich finde es auch einen guten Abschluss so fürs Album, aber ist jetzt keins der Highlights, aber guter Song.
So. Insgesamt gutes Album, Marie würde ich sagen, auf jeden Fall hören,
ja.
Dann, wie hieß jetzt, vielleicht auch, aber der beste Song ist natürlich Hinter klugen Sätzen, genau.
Ja.
Die kann ich alle empfehlen. Kommen wir zum nächsten Album, wir müssen mal ein bisschen sputen, aber das ist bei dem Künstler gar nicht schwer, denn das Album ist sehr kurz, die Tracks sind sehr kurz und das hat auch einen Grund. behaupte ich jetzt mal. Wir reden nämlich jetzt über XXXTentacion, der verstorben ist. Und wie es nun mal so ist, wenn Leute versterben, also Künstler, dann kommen trotzdem oft noch Alben raus. Und so ist es auch bei ihm. Das Album heißt Skits und beginnt mit einer klassischen XXX-Introduction. Mhm. Denn, das war auch schon auf dem Album davor so, er redet mit, also nicht er, also in dem Fall jetzt nicht er, aber letztes Album schon, er redet mit dem Zuhörer und bricht dadurch quasi so eine Wand.
Ja.
Also er, so, ja, was erwartest du jetzt von dem Album? Solche Sachen fragt er dann und stellt Thesen auf. Und das ist immer eigentlich eine ganz coole Sache. Jetzt mit so einer Roboterstimme, also kann er nicht mehr selber angesprochen haben. Ich weiß nicht, wer das gemacht hat, aber ja, ich sag mal, immerhin da ist er sich dann, also der, der das Album produziert hat, ist sich dabei quasi treu geblieben und hat dieses diesen klassischen Start von ihm übernommen. Dann kommt Guardian Angel mit einem Reverb von Jocelyn Flores, dem Mega-Hit.
Ja.
Hört man auch, das finde ich ziemlich gut raus.
Ja.
Also das ist jetzt nicht so, oh, was, wirklich? Das ist da drin, sondern, ah, okay, ist klar. Ja, sehr düsterer Track. Ist auch ein bisschen so eine Fortsetzung. Und es geht, ich wusste gar nicht die Geschichte von dieser Jocelyn Flores. Das ist eine Frau, die sich umgebracht hat, nachdem sie Streit mit ihm und einer anderen Frau hatte. Das habe ich eben erst gelesen tatsächlich und finde ich sehr krass. Und das hat er wohl auch in dem Song davor schon ein bisschen verarbeitet. Und ja, also er hat ja eine sehr bewegte Geschichte mit gewissen Schlägereien, mit gewissen Frauenverprügeln und so weiter und so fort. Also jetzt kein unbeschriebenes Blatt, hat aber wohl Richtung Ende seines Lebens probiert, Sachen zu ändern. Da war ich jetzt aber nicht so drin, ob das dann nur Image ist oder auch wirklich so war. Wurde dann aber im Auto erschossen. Deshalb jetzt halt so das mehr oder weniger Rest in Peace Album. Was ich ganz spannend finde, wenn man die Geschichte von ihm kennt, ist dann der Song Train Food. Denn da ist so die Frage, was kommt nach dem Tod? Richtung Hölle oder Richtung Himmel? Er ist da quasi, er schildert so, ja, Situationen in der Bahn, die wahrscheinlich eher metaphorisch sind. Einmal ist er da nackt, einmal spricht er mit einem Mann. Und am Ende stellt sich halt die Frage so, wenn du jetzt sterben würdest in dem Moment, würdest du dann Richtung Himmel oder Richtung Hölle? Ist quasi so eine Karma-Geschichte. Mhm. Was ich irgendwie ein bisschen merkwürdig finde, ist der Song danach, dieses Wah. Also Wah, wow. Wah, keine Ahnung, wow. Ist ein mega Chart-Beat. Also das ist wirklich das klassische Chart-Ding. Ja, gibt mir nix.
Nee, gar nicht. Also den finde ich, glaube ich, echt am schlimmsten auf dem ganzen Album, weil generell kann man, glaube ich, sagen, dass es halt ein richtig loser Flickenteppich aus Skizzen, die noch übrig waren und die Songs, die viel zu wenig hatten, werden dann eventuell im kommenden Verlauf noch mit Features ein bisschen gefüttert, könnte man eventuell sagen. Und der Song ist halt so auf jeden Fall der, wo man das am meisten merkt, weil halt so der einzige Part drauf wirkt halt so wie so ein Fill-In, so die hatten den Beat oder einen anderen Beat, wer weiß das schon, und haben da so ein bisschen drauf rumgerifft und so, ja, und so könnte das vielleicht klingen, und das ist jetzt einfach auf dem Album gelandet, weil, also der fühlt sich halt von all den unfertigen Sachen mit am unfertigsten an, plus halt diesen mega chartigen Beat, der halt dann noch weniger zu passt.
Ja.
Ja.
Also man merkt halt so, die wollen es mit dem Beat retten.
Ja.
Also sie haben nicht viele Audio-Files von ihm selber und deshalb hauen die so einen coolen, chartigen Beat drüber,
ja,
wiederholen alles nochmal und dann hat man halt den Hit, denn der ist es am höchsten gechartet. Der Song danach, der ist ja schon vor ein paar Monaten oder ein paar Wochen rausgekommen, Bad. Den finde ich tatsächlich ganz gut, aber ist offensichtlich ein Snippet. Also das ist, geht eine Minute irgendwas. Und auch da ist wieder, ist immer die Frage, ist es Mumble-Rap oder ist es quasi aufgenommen, um nachher einen Text drüber zu hauen?
Ja, also
das ist echt immer so offen.
Man weiß es nicht mehr heutzutage. Ja. Es ist so eine sehr schmale Linie und ich weiß nicht, es ist halt auch inhaltlich nichts, wo man jetzt sagen würde, okay, das ist jetzt, also ich stelle mich jetzt halt, versetze mich halt nur in die Lage von so einem Typen, von dem jetzt X das absolute Idol war, Also wenn das halt so inhaltlich das Letzte ist, was so ein Künstler rausbringt, so posthum, für das er erinnert werden möchte, also ich weiß nicht, so auf den vorherigen Alben gab es immer noch so Momente, wo ich diesen Fandom vollkommen nachvollziehen kann, so dass Leute sich da mega inspiriert von fühlen und aber auf diesem Album ist so selbst davon gar nichts gefühlt irgendwie. Vielleicht noch auf Train Food, aber ansonsten so finde ich halt selbst, wenn ich jetzt absoluter Fanboy wäre, habe ich das Gefühl, ich müsste eigentlich sauer sein auf dieses Album, weil es so ein bisschen, weiß nicht, das ist eigentlich eher schlechter für den posthumen Ruf, als nichts rauszuhauen, ja, muss ich sagen.
Kommt mir auch so vor. Es ist eher so eine, hey, wir haben da noch was und wir sammeln alle MP3s von ihm zusammen und alle Files, die er mal aufgenommen hat, und dann basteln wir da irgendwas raus, die werden schon mögen. Und ja, das kommt ja auch tatsächlich ganz gut an, zumindest von den Klicks her. Der Song danach, Staring at the Sky, ja, da schreit er rum am Ende. Ist vielleicht mal eine Facette, die man sonst nicht kennt, hat jetzt aber auch nicht so die Screamo-Stimme, die man gut finden muss,
also, sag ich mal. Der hat mich immerhin überrascht, so muss ich sagen, aber ja, es ist ja halt
auch wieder so kurz, ne?
Genau, und trotzdem ist es halt zu kurz, um halt ein wirklich geiler Song zu sein, so wenn er das irgendwie noch, auch ich finde auch die Produktion richtig crappy einfach, also
ja.
Aber nicht so.
Ich glaube, den können wir auch relativ schnell überspringen, ehrlich ja gesagt, und dann zu One Minute kommen, ja, weil das ist auch mehr oder weniger so ein Intro für das Lied.
Ja.
Und da war mein Gedanke, oh, ein richtiger Song.
Ja, aber auch nur ein richtiger Song, weil die irgendwie Kanye draufgehauen haben.
Ja, ganz ehrlich, also das ganze Album ist so underwhelming, das ist alles so, ja, okay. Ja, der hat schon eine gute Stimme so, der kann singen, Kanye West ist cool und ja, das war's, oder?
Ja.
Ja, dann kommen wir noch, wir arbeiten die Dinger jetzt noch kurz ab. Wobei, ist überhaupt noch irgendwas bei? Irgendein Interlude, was fand ich ganz witzig. So ein Interlude in einem Album, wo die Tracks eine Minute gehen, ja, ist schon echt sehr nötig, okay? Also, ganz, ganz komisch.
Es ist halt wirklich so eine Gitarrenskizze, wo ja, selbst, genau, wo man am Ende noch irgendwie Run It Back oder, also, wo man auf jeden Fall auch nicht versucht, drumherum zu lügen, dass es nur eine Skizze war. Und ich finde das halt teilweise schon so frech einfach, so von Label- und Produzentenseite dieses Ding rauszuhauen.
Ja, das könnte man auch nennen, so, da haben wir noch eine MP3 gefunden, so könnte der Song auch heißen, ja, das wäre, ja, würde das besser widerspiegeln. Ja, letzten Lieder auch ganz nett, aber dann fragt am Ende Wasting Your Time und ich dachte, ja, habe ich gewastet, war aber echt unnötig.
Es war nicht so viel Time, muss man dazu sagen.
Ja, das stimmt, es war relativ fix durch, hat mich trotzdem sehr gelangweilt. Um da jetzt gar nicht weiter drauf einzugehen, weil wir jetzt auch den musikalisch sonst guten Ruf von ihm jetzt nicht komplett beschmutzen wollen, kommen wir mal zu einer Kategorie, die wir noch nie hatten hier. Es geht um Party und es geht darum, too late to the party zu sein.
Ich bin too late to the party.
Too late. Too late.
Ich bin too late to the party.
So, und was bedeutet das? Too late to the party. Too late to the party ist eine Kategorie, in der wir auf Künstler eingehen, die wir viel zu spät erkannt haben, beziehungsweise wo der Hype schon lange da war und wir erst ab einem Spätwerk oder ab einem Jahr oder was auch immer gemerkt haben, wow, die sind krass.
Ja.
Und da habe ich einen ins Rennen geworfen und da wurde ich überraschenderweise von dir bestätigt. Travis Scott.
Ja.
Würde jetzt wahrscheinlich, da horcht der Rap-Fan auf und sagt, was? Travis Scott? Ja klar. Soundcloud, schon lange gehört.
Ja.
Hat mich nie so abgeholt. Sei es, also wirklich, sogar Rodeo nicht.
Ja.
Und das ist ja so ein Album, wo sich viele darauf einigen können, ja, das war noch Autotune und da lief das noch richtig gut mit Trap und so. Nee, also sehe ich nicht so. Ich finde tatsächlich das neue Album, Astroworld, mit Abstand am besten.
Ja, also es geht mir auch so. Also natürlich hat man das alles so mitbekommen. Natürlich ist Goosebumps ein heftiger, genau, Banger so. Aber ich habe halt auch Rodeo gehört und irgendwie ist das nicht so hängen geblieben wie jetzt Astroworld dieses Jahr. So, und ich kann auch nicht genau sagen, woran es liegt. Auf jeden Fall ist es weird, irgendwie so relativ spät erst das zu fühlen, was Leute schon jahrelang preachen einfach.
Ja, sehe ich genauso. Also ich muss ja, also hier, Goosebumps, klar.
Ja.
Ist auch einer meiner Lieblingstracks of all time, fast schon.
Oh.
Aber Antidotes zum Beispiel.
Ja.
Erste Minute top und danach nur noch lame. Also ja, das wiederholt sich einfach alles.
Nur. Das ist irgendwie,
ja, okay, es wird hier rausgehauen. Wir haben eh schon verloren. Wir haben gesagt, Travis Scott hat vor Astroworld keine besseren Alben rausgehauen.
Ist aber ein Fakt.
Ja.
Absoluter Fakt.
Hier, Days Before Rodeo fand ich auch nicht gut. Weil ich sehe schon den ersten so, ja, ihr redet ja auch nur über Rodeo. Nee, das Album davor fand ich auch nicht sonderlich toll und das Album danach fand ich auch nicht sonderlich toll. Ich fand alles von dem immer so, ja, aber nicht gut und Astroworld schon, bis auf ja, so 2-3 Songs.
Ja.
Aber das ist echt ein Album, das höre ich mir immer noch gerne an. Und das finde ich schon krass, weil auch nachdem man Astroworld gehört hat, kann man ja so, manchmal kommt man ja durch ein Album zu einem Künstler und dann hört man sich das alte Zeug nochmal und nochmal an und denkt sich, ja, jetzt, da hab ich's. Nee, habe ich immer noch nicht.
Ja.
Und ich habe es jetzt schon oft gehört. Also das alte Zeug auch. Ganz komisch. Das war natürlich jetzt ein Künstler, wo wir uns sehr einig waren. Es kommt bestimmt aber in dieser Kategorie auch noch Künstler, wo man vielleicht mehr diskutieren kann. Aber wir haben ja auch noch Konzerte, wo wir waren. Denn wir mischen uns ja auch unter das Volk. Wir gehen ja auch die Clubs und Bars ab. Und
bei mir ist es eher so, so ab und zu verlasse ich die Höhle, um mal etwas Luft zu schnappen, wie...
Bin ich dann eher so der Außenreporter?
Ja, du bist der Außenreporter, auf jeden Fall. Ich bin mehr so Dracula. Ich habe vor kurzem den Nosferatu-Film mit Klaus Kinski gesehen. Ungefähr so kann man sich nicht vorstellen.
Schönes Bild. Ich habe natürlich keine Kosten und Mühen gescheut und bin extra nach Hamburg gefahren, um Denzel Curry zu sehen. Und nicht, weil ich die Karten geschenkt bekommen habe. So, folgendermaßen. Denzel Curry, zum ersten Mal gesehen beim Splash. Mega gehypt. Also wirklich, boah, Wahnsinn. Das war eins der besten Konzerte auf dem Splash dieses Jahr. Und dann halt gehört über Verwandtschaft quasi, hey, wir haben Karten für da hingefahren. Und wir kamen an in einem, das heißt Übel und Gefährlich. Das ist ein Club eigentlich. Schön vierte Etage, erstmal schon Treppen laufen, da war die Stimmung schon am Boden. Und dann relativ schmal, relativ nah ist Bar und so weiter am Konzertteil und die Bühne war nicht hoch und das finde ich immer scheiße. Also eine Bühne muss ein bisschen höher sein, damit der Künstler oben steht und jeder ihn sehen kann und auch so ein bisschen, ich weiß nicht, das hat irgendwie eine andere Energie.
Ja.
Wenn es auf gleicher Höhe ist, immer ja, wirkt immer so Hobbykellermäßig, finde ich. Dann war der Sound komplett fürchterlich. Also wirklich, der war wirklich schlecht. Der Voract, IDK, der war auch ganz gut, der hat Stimmung gemacht. Der ist auch überraschend berühmt. Also ich kannte ihn vorher nicht, aber der hat, glaube ich, 1 Million Spotify-Listens im Monat, was jetzt nicht so schlecht ist. Also auch war schon gut und Denzel Curry selber war auch gut, aber halt durch Stimmung, Sound und so weiter, also man wurde nicht wirklich abgeholt. Und dann kommt auch noch was, das ist mal so eine ganz allgemeine Kritik an Hip-Hop-Fans, Moshpits, ne? Wir müssen so ein Tutorial-Video machen.
Oh Gott.
Wann man Moshpits startet, wann sie Sinn machen und wann sie unsinnig sind. Man kann nicht am Ende von einem Lied einfach auf Verdacht einen Moshpit aufmachen und hoffen, dass das nächste Lied Sinn ergibt.
Ja.
Dann kommt dann irgendwie so ein ruhiges Ding. Und 4 Minuten lang ist dieser scheiß Kreis offen in der Mitte und keiner kann sich wirklich bewegen, weil sich auch keiner traut, dann mal zu sagen, okay, Leute, wir müssen den wieder schließen, das macht keinen Sinn.
Ja.
Dann hast du dann die 2 Leute, die irgendwie irgendwas geschnupft haben oder so und ein bisschen zu euphorisch immer noch nach 2 Minuten die Leute auseinanderdrücken. Und oh, es ist anstrengend. Also wenn die Crowd nicht rafft, und das passiert so oft bei Hip-Hop-Konzerten. Und schaut euch mal ein Video vom Rock am Ring oder von Hurricane an. Was machen die Leute, wenn die in den Moshpit reinrennen? Rennen die frontal in die Mitte oder rennen die im Kreis und springen sich so ein bisschen an? Bei Hip-Hop-Konzerten straight alle in die Mitte, bis so ein Knubbel entsteht und man halt einfach nur noch sich gegenseitig andrückt, aber nichts mehr passiert. Bei Rockkonzerten rennen die Leute im Kreis und das macht völlig Sinn. Also es ist ganz witzig, weil ich habe das Gefühl, so Hip-Hop muss so ein bisschen aufholen und lernen, was Rock so in den letzten Jahren gemacht hat, weil diese Moshpit-Kultur ist ja im Hip-Hop jetzt noch nicht so lange da. Aber abgesehen von diesen ganzen Negativ-Momenten, die ich da hatte, der schlimmste Moment war, dass es keine Zugabe gab. Und ich dachte so, komisch. Vielleicht gibt's die einfach da nicht. Also vielleicht macht er einfach keine. Aber ich war ja noch in Köln. Und ich kann sagen, die Zugabe hat 5 Lieder. Die macht er normalerweise. Schon krass, wie unterschiedlich das sein kann.
Krass, okay.
Aber wolltest du noch was zu Moshpits oder
nee,
was?
Nee, also ich wollte nur sagen, dass mir die Behandlung dieses Themas auf jeden Fall nicht deutsch genug war. Wie du gesagt hast, es sollte Tutorial-Videos geben und so hat man das zu machen. Das finde ich gut. Aber natürlich dieses Moshpit vorbereiten, prophylaktisch, das kann natürlich in die Hose gehen und das ist einfach nur Pech. Was hingegen dumm ist, wenn man weiß, welcher Song kommt und weiß, dass dieser Song nicht dafür geeignet ist, dann einen aufzumachen. Und zwar, das war das Erbärmlichste, was ich je erlebt habe, wie Leute auf dem Trettmann-Gig wussten, dass grauer Beton kommt und einen riesen Moshpit eröffnet haben und ich gedacht habe, Leute, das ist der bekannteste Track, jeder freut sich drauf, okay, verstehe ich, aber diesen riesen Moshpit aufzumachen und dann einfach das 4 Minuten lang aussitzen zu müssen, wie man...
Das ist so unangenehm, weil man achtet die ganze Zeit auf diesen leeren Kreis und fragt sich, ja, was erwartet ihr jetzt, was soll kommen? Und man achtet dann nicht mehr so krass auf den Song, weil man... Ich weiß nicht, also mich stört das total, wenn da so ein Kreis ist und man sucht verzweifelt nach einem Drop oder was auch immer.
Ja.
Oh, ganz, ganz cringy. Vor allem auch in so einer Menge von 400 Leuten, wenn dann, also der Kreis nimmt dann einfach einen Großteil des Publikums auf einmal ein. Ganz, ganz unangenehm.
Vor allem bei grauer Beton gibt's halt auch keine eskalierende Stelle, nee, so richtig.
Überhaupt gar nichts.
Ich glaube, eher der Refrain wird sogar noch, also, ne, noch getragener, so. Deswegen, das war ganz furchtbar.
Geil.
Aber das Konzert war gut, aber die Leute waren dumm.
Ja. Ja, in Köln war das Konzert von Denzel Curry dann auch um einiges besser. Stimmung war von Anfang an top. Man hat sich so gegenseitig hochgeputscht. Man hat das so richtig gemerkt, so er ne, bekommt Resonanz von uns, macht dementsprechend auch mehr Animation. Und Saal war viel schöner. Alles war besser. Sound war super. Die Bühne war oben. Also es war ein richtiges Konzert und kein Club-Gig. Ja, es ist wirklich komisch, wenn du den nicht wirklich siehst.
Ja.
Das wirkt alles so erbärmlich. So, dann wirkt die Wand hinter ihm auf einmal wie so ein kleiner LED-Fernseher gefühlt, obwohl es eine große Wand ist, weil halt alles so auf Augenhöhe ist. Also echt, das, also wenn ich jetzt nur in Hamburg gewesen wäre, hätte ich gesagt, boah, Denzel Curry, habe ich mir jetzt aber echt mehr von erhofft. In Köln muss ich aber sagen, das war eins der besten Konzerte dieses Jahr, wenn nicht sogar der letzten Jahre.
Krass.
Wahnsinnsstimmung, der ist live auch mega gut. Und Zugabe mit Vengeance und Black Metal Terrorist und. Alles Lieder, die ich in Hamburg komplett vermisst habe, weil die zu meinen Lieblingsliedern gehören von ihm.
Ja.
Naja.
Krass, das wollte ich nämlich fragen, ob die Songs dann einfach in Hamburg nicht gespielt hat, wenn die Zugabe gefehlt hat. Aber anscheinend ja.
Ja, er hat quasi das Ende einfach nicht gespielt. Er hat dafür aber kurz vor dem Ende, also er hat nicht mal, also Black Metal Terrorist war quasi das Lied zum Rausgehen.
Mhm.
Und dann ist er nochmal reingekommen mit 4 weiteren Tracks. In Hamburg hat er nicht mal mehr Black Metal Terrorist gespielt.
Okay, krass.
Hat dafür dann einen Typen auf die Bühne geholt, der A Cappella Ultimate rappen sollte. Dann hat der Typ auf der Bühne gemerkt, was, A Cappella? Ich kenne den Text doch kaum. Das fand er dann nicht so cool.
Oh Gott.
Und wollte dann wieder runter oder wollte dann irgendwie verhandeln mit dem und dann war da so 2 Minuten Stille und oh.
Oh
und dann
Gott.
kam noch einer auf die Bühne.
Oh Gott.
Der unbedingt wollte, weil der Rapper war. Und ja, der war okay, aber das ist auch so geil. So, hey, lass mich mal auf die Bühne, Mann, ich bin Rapper, bla bla. Hey, hier, ich, ne? So, dass er dann auf jeden Fall ihn nimmt und dann geht er auf die Bühne und sagt, ja, sorry, ich bin ein bisschen erkältet. So, ja, dann
macht's oh dann Gott.
Nicht. Also es war alles, ich bin eh kein Freund von auf die Bühne holen, aber an dem Abend war das wirklich bitter. Sehr, sehr bitter. Naja, aber du,
ja.
Du traust dich ja selten aus deiner Höhle raus.
Ja, aber...
Warst du denn vielleicht?
Ich war am Freitag in Erfurt auf der, ich weiß gar nicht, wie die Tour heißt, auf der Tour von VSK, dem verbalen Style-Kollektiv, den Rettern des Rap auf jeden Fall. Und wer mit dieser fantastischen Gruppierung nicht vertraut ist, sie besteht, munkelt man, ist nicht bestätigt, zu Teilen aus Mitgliedern der Deutschrap-Gruppe KIZ. Und ja, die haben ein sehr gutes Album veröffentlicht dieses Jahr, in dem sie, ja, man könnte, okay, ich bin ehrlich, sie parodieren ziemlich deutlich so Klischees aus den 90ern, 90er-Hip-Hop, die klassischen Beats, sie rappen über die weiten Klamotten und benutzen sehr, sehr einfache Wie-Vergleiche, die einfachsten, die man sich vorstellen kann. Das ist allerdings sehr unterhaltsam, weil sie einen fantastischen Humor haben. Und dementsprechend war ich auch, das war wirklich das Konzert, wo ich am wenigsten einschätzen konnte, was ich erwarten soll in meinem ganzen Leben. Weil halt, ziehen die das komplett durch, brechen die nach der Hälfte ab und spielen eine KIZ-Show. Ich wusste nicht, was passiert. Ich war eingestellt auf heftige Cyphers, B-Boying, Breakdance Battles in der Crowd. Das ist leider ausgeblieben, aber sie haben trotzdem eine ziemlich gute Show gemacht. Sie haben, glaube ich, alle Songs gespielt, die es von VSK gibt, auch inklusive der alten YouTube-Dinger, die es nur auf YouTube gab damals, glaube ich. Also nicht, also alle vom Album plus die. Und ja, war echt sehr cool. Ich hatte halt, es wirkten alle so, als hätten sie sehr viel Spaß. So, was ja auch natürlich bei dem Album im Vordergrund stand, aber halt, man hat schon so ein bisschen gemerkt, so, weil es auf jeden Fall wesentlich kleinere Läden sind, als in denen die sonst sind, und trotzdem ausverkaufte Tour, man hat halt echt allen Beteiligten so eine krasse Entspannung und sich locker machen angemerkt und dass alle Fun hatten. Und das ist ja auch das Wichtigste bei Musik.
Fun haben, ja, sehr schön. Der Hip-Hop-Abend, wurde der geschwenkt? Oft?
Ja, der wurde sehr oft geschwenkt. Es wurde auch ein bisschen gesprungen bei dem einen oder anderen Song.
Echt?
Genau, und dazu muss ich noch was sagen. Es gibt einen großartigen Song auf dem Album, wo sie so eine Parodie auf diese ganze Crossover-Richtung von damals machen, wo sie Rap und Rock vermischen, was man niemals gedacht hätte. Und da, ich weiß nicht, ob das gewollt war, aber da war live der Sound so scheiße, dass man wirklich nicht mal mehr die Stimmen gehört hat, weil diese Gitarren einfach so alles, und das war so kacke abgemischt, das hätte echt ein 360p Rip-Off von YouTube sein können, von irgendeiner alten New-Metal-Platte, und das hat auf jeden Fall, also das meine ich positiv, dass das so scheiße geklungen hat, weil es halt zu diesem Gefühl irgendwie, also ich war natürlich damals nicht unterwegs, ne, in den 90ern, in den Hip-Hop-Läden, wo dann so Crossover-Kram lief.
Nur aus Legenden.
Nur aus Legenden höre ich das noch von damals, aus der guten alten Zeit. Und es war schon auf jeden Fall sehr lustig. Und um so ein bisschen so eine leichte Transition zu machen, kam da nicht ein Song raus, wo einer von KIZ involviert Moment. War?
Ja, ich sehe eine Maske.
Okay.
Ich sehe Krieg der Sterne.
Ich finde das geil, dass wir das durchziehen mit diesem Rat.
Ja. Ja, also ich sehe Krieg der Sterne. Aber überraschend bunt.
Okay.
Hast du da was? Habe ich angebissen oder?
Ja, ich glaube, das ist richtig. Ich glaube.
Ist es Mauli?
Ja, sehr gut.
Oh Gott,
Ich glaube, dass das Video zu diesem Song kam an dem Tag raus und der Song.
Ja.
Ja.
Und das ist das Video der Woche.
Haben wir einen Jingle?
Nö, deswegen habe ich es gerade so angesprochen.
Okay, finde ich gut.
Also LimeWire von Mauli, Video der Woche und auch mehr oder weniger Track der Woche, behaupte ich jetzt mal.
Ja.
Mit Features von eben Tarek, von Bowser und von Sido, also die Deutschrap-Elite. Ja, alle vereint, jeweils zwei bis eine Zeile, glaube ich.
Spoilerwarnung.
Spoiler, ja, aber ganz ehrlich, ne, wer nach den ersten 30 Sekunden nicht auf die Idee gekommen ist, dass die, auch vielleicht machen die ja gar nicht so viel auf dem Track, der hat wirklich den Inhalt nicht verstanden.
Ja.
Also ich zumindest. Man kann ja, also die Promo war ja schon so, ja, hey, ich habe den auf dem Track und den auf dem Track. Aber wer Mauli kennt, der weiß, dass da jetzt featuremäßig, das ist nicht so sein Ding. Und sehr schön umgesetzt. Es geht mal wieder um Kritik an der Industrie, an eben diesen Features. Also ich mag deine Likes, ich mag deine Reichweite und deshalb komm auf meinen Track. Nicht, weil ich dich als Künstler feier, sondern eben als Reichweitenerhöher. Und das nutzt er in dem Fall ironisch und zaubert dabei ein sehr, sehr schönes.
Ja, ich muss sagen, es ist wieder so ein typischer Mauli-Grower irgendwie. Also ich habe den nicht auf Anhieb gefeiert, sondern man muss irgendwie erst so ein bisschen reinkommen, aber wenn man sich dann erstmal so in die Melodien verliebt und so in diesen perfekten Umgang mit natürlich den selbst produzierten Beats und dem Autotune, was natürlich auch erklärt, warum das so geil harmoniert, weil er einfach alles zu 100% selbst macht an dem Song. Ja, richtig geil. Und heftige Lachkicks bei den Lines über Likes und Features.
Ibrahimovic.
Und Ibrahimovic. Shoutouts.
Shoutouts an der Stelle.
Ja.
Ja, ich finde das ganz spannend, dass er die auf den Track überhaupt bekommen hat. Ich meine, Sido, die Connection kennt man ja durch so ein altes 16-Bars-Video, glaube ich, wo Sido mal gesagt hat, ja, Mauli ist doch so ein Newcomer, den feiere ich.
Mein Lieblings-Newcomer, ja.
Ja, genau. Das war aber noch zu Zeiten, wo der Sound von ihm etwas anders war, behaupte ich jetzt mal. Und Bowser, okay, kennt man so ein bisschen, dass die, also wusste man durch Immer Ready und sowas, dass die halt sich kennen. Und Tarek durch den Podcast, denke ich mal, durch Steiger.
Ja.
Ja, das Video ist wahrscheinlich unten in der Beschreibung. Das sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Ich muss vielleicht noch zu diesem Grower und so weiter. Sehe ich genauso bei Mauli. Ich finde, Mauli hat ja nie so den Drop irgendwie. Diesen heftigen Drop. Dadurch, dass halt die Strophe so melodisch ist und die Hook halt auch, ist das immer alles sehr, ich will nicht sagen monoton, aber auf so einer ähnlichen Ebene. Und dann achtet man beim häufigeren Hören dann vielleicht auf spezielle Betonungen und dieses Zusammenspiel aus Beat und Stimme halt. Und das macht's halt so stark. Aber das ist vielleicht beim ersten oberflächlichen Hören dann noch nicht so der Fall, dass man das raushört. Aber was ich auch ganz geil finde, was der auf dem letzten Album nicht gemacht hat, quasi die Stimme zu doppeln.
Mhm.
Das hat er ja jetzt in der Hook sehr extrem gemacht. Also einmal quasi mit hoher, steigender Stimme und dann der Grundton Mauli, sag ich mal. Das zusammen, das klingt sehr, sehr schön. Und das habe ich auf dem alten, also auf Autismus und Autotune, ein bisschen vermisst. Das kam da so gut wie nie vor. Das war alles immer eine Spur Stimme. Ja, in dem Fall jetzt mal nicht so. Und das war sehr gut. Also auf jeden Fall hören.
Ja.
Ding Dong. Ah, Mist, Schule fängt wieder an. Hoffentlich hat der Lehrer nicht Hausaufgaben für mich. Oder?
Doch.
Wir haben keine Jingles. Oh nein,
Herr Lehrer. Ich dachte bei dem Ding Dong,
was die kommt Woche
denn jetzt?
Oh. Aber die Woche ist so voll. Was wollen Sie denn aufgeben? Nicht zu viel, oder?
Nein, mein Junge. Du musst nur Musik hören.
Oh nein, Musik hören für die Schule. Das ist ja fürchterlich.
Nein.
Aber was denn? Ist das denn ein langes Album?
Nö.
Geht so.
Geht so. Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube so um die 40 Minuten, aber um was geht es denn überhaupt? Ist
okay. Genau.
Wie ich direkt so.
Auch die B?
Auch die B. Es dauert 40 Minuten und 41 Sekunden. Bin ich der fucking Boss oder bin ich der Boss? Also wirklich.
Das war sehr gut.
Du hast mich on the spot geputtet und ich konnte instant sagen, wie lange es dauert. Egal.
Da hat der Lehrer seine Hausaufgaben auch gut gemacht.
Exakt. Aber apropos Hausaufgabe.
Ja, Herr Lehrer?
So, Sinn und Zweck dieser Rubrik ist es, den anderen auf geniale Alben hinzuweisen, was so im Gespräch mal durchkommt, was man jetzt noch nicht so auf dem Schirm hat, was man vielleicht verpasst hat, was man nicht hören wollte, was man hören wollte, aber nicht geschafft hat. Da gibt's ja gefühlt tausende Alben pro Woche. Und deswegen gebe ich dem lieben Jan eine kleine Hausaufgabe. Und zwar bereite dich doch bitte auf Seite 13 in deinem
Oh, nicht Seite 13, das ist so viel.
Nee, und zwar schlage ich als erste Hausaufgabe vor das fantastische Album Lang lebe der Tod von Casper aus dem letzten Jahr, wo man jetzt natürlich sagen muss, ich wünsche mir jetzt so ein Klicken vom Kugelschreiber.
Das Moment, Moment.
Geil.
Und jetzt
das
aufgeschrieben, dankeschön.
Das ist geil. Also man hat gehört, dass du nicht das aufgeschrieben hast auf jeden Fall, aber
ich kann sehr schnell schreiben.
Okay, okay.
Ja, dann ist das in Ordnung. Ich bin guter Schüler. Okay, oh, alles Gott. Klar. Also Lang lebe der Tod von Casper.
Ja.
Wird bis nächste Woche gehört und dann kommt meine knallharte Review.
Ja.
So, wir haben ganz schön überzogen.
Ja.
Ich glaube, es liegt ein bisschen an meine Kante rein. Ich glaube, da haben wir ziemlich lange drüber geredet.
Also
das Album.
Leute, wenn ihr das jetzt gerade hört und es sind...
Dann seid ihr in den 7%, ich habe nicht nachgeguckt, es haben... Nee, 10,8% haben durchgehört. Ah. Fantastisch. Das ist wirklich gut.
Das ist eine gute Quote. Aber ich wollte nur sagen, wenn ihr das jetzt hört und ihr seid erst bei Minute 40, dann wurde auf jeden Fall einiges geschnitten.
Ja, vielleicht was über Babys von Cardi B. Ich bin mir da nicht so ganz sicher.
Ja.
Naja, gut. Auf jeden Fall bis nächste Woche. In alter Frische mit Casper-Album.
Ja.
Ciao.
Ciao.